Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe. Ich dachte, ich mache so einen ganz dynamischen Einstieg. Hallo! Der Podcast mit dem Paukenschlag. Zur ersten Ausgabe unseres Popmusik-Podcasts, der schon lange in unseren Köpfen rumspukt. Und jetzt haben wir die Zeit gefunden, das einfach mal zu machen. Wir wollen hier regelmäßig über Dinge diskutieren, die die Popmusikwelt bewegen. Das können also aktuelle Diskurse sein, Entwicklungen in der Musikindustrie, Chartentwicklungen, aber natürlich vor allem auch die Musik selbst. Und für unsere heutige Pilotfolge, da alle Meta-Diskurse sich gerade vor allem um ein einziges Thema drehen, haben wir uns entschieden, uns einfach ein Album vorzunehmen, das unserer Meinung nach das interessanteste war, das am letzten New Music Friday erschienen ist. Und das ist das Album After Hours von The Weeknd. Ich bin Mathis und ich möchte den Einstieg jetzt damit verbinden, meine beiden Co-Hosts vorzustellen. Das ist als erstes Carina. Carina, kannst du dich erinnern, wann dir The Weeknd das erste Mal bewusst begegnet ist?
Wenn ich darüber nachdenke, muss ich wahrscheinlich ganz, ganz ehrlich sein, dass das ein bisschen entgegengesetzt zu der Kritikermeinung, glaube ich, verlaufen ist. Ich habe immer Weeknd so am Rande mitbekommen, House of Balloons, fand ich alles nicht extrem geil, muss ich sagen. Also es hat mich instrumental beeindruckt, aber für mich war es immer so der sich selbst bemitleidende Dauercrooner. Und das erste Mal, dass ich so einen richtigen Popstar-Moment mit ihm hatte, war dann tatsächlich 2015 I Can't Feel My Face. So, da habe ich zum ersten Mal angefangen, mich wirklich damit zu beschäftigen.
Man kann wahrscheinlich sagen, dass I Can't Feel My Face auf jeden Fall so ein Wendepunkt in der Karriere von The Weeknd ist. Der dritte im Bunde bei uns ist Fionn. Fionn, kannst du, bevor wir tiefer einsteigen, kurz für uns zusammenfassen, The Weeknd, was ist das für einer, wo kommt der her, warum ist der relevant?
Ja, das kann ich machen. The Weeknd ist ein kanadischer R&B-Sänger, der im Jahr 2011 quasi aus dem Nichts in der Poplandschaft aufgekommen ist. Und zwar mit YouTube-Videos zunächst. Und dann hat er verschiedene Mixtapes veröffentlicht, wie schon genannt, House of Balloons, Thursday und Echoes of Silence. Das Besondere an ihm war zu dem Zeitpunkt, dass man erstmal nicht wusste, wie er aussieht. Er hat ganz lange sein Gesicht nicht gezeigt. Und das andere Ding ist, dass sein Sound damals so besonders war, weil er sich vom herkömmlichen R&B sehr stark abgehoben hat. Damals gab es so eine kleine Bewegung um Drake und Frank Ocean und eben auch The Weeknd, die den R&B der 90er und 2000er neu erfunden haben. Es ist mehr Rock und Hip-Hop und auch EDM und Techno-Einflüsse wurden damit reingebaut und das wurde alles ein bisschen düsterer und das komplette Gesicht von R&B hat sich verändert und dafür steht Weeknd eigentlich. Sehr viel persönlicher und auch viel Depressionen und lauter so Weltschmerzthemen wurden plötzlich im R&B benutzt, die vorher anderen Genres vorbehalten waren. Ja, im Großen und Ganzen kann man das eigentlich so sagen.
Ja, ich finde ganz interessant, also er hat ja irgendwie doch einen recht rasanten Aufstieg irgendwie erlebt, weil diese YouTube-Songs kamen, glaube ich, Ende 2010 raus und dann wurde direkt von der New York Times auch darüber geschrieben. Und dann irgendwann hat das Drake geteilt, der ja auch da gerade frisch gebackener Superstar war quasi. Ich finde ganz interessant, sich zu fragen, warum genau zu diesem Zeitpunkt R&B in so einer Findungsphase war, weil irgendwie so dieser R. Kelly R&B vorbei war und dann gab's Leute wie Chris Brown und so, die so eine sehr Dance-Pop-beeinflusste R&B-Version gemacht haben, die jetzt auch nicht so der Musik-Nerd oder Kritiker-Liebling war und dann hat The Weeknd vielleicht einen Nerv getroffen damit, dass er da irgendwie was Eigenes gemacht hat? Würdest du das unterschreiben?
Ich würde es nicht nur unterschreiben, ich würde sagen, das ist so. Es war ja auch das erste Mal, dass irgendwie das Internet in der Form, wie wir es heute kennen, für alle zugänglich war. Und dadurch haben sich dann halt Leute plötzlich mit Genres und Musiken beschäftigen können, die ihnen vorher vielleicht gar nicht so direkt über den Weg gelaufen sind. Und das hat dann einfach extrem schnell auch Einfluss auf deren Produktion genommen. Und dann haben sie halt eben auch die Möglichkeiten, die es dadurch entstanden sind, genutzt, dann eben bei Sachen bei Soundcloud oder YouTube hochladen. Das ist einfach so das Internet, wie wir es jetzt kennen, in den Kinderschuhen. Und das so Weeknd kann man da schon hingehend auch als jemanden bezeichnen, der erste Popstar dieser Generation ist. Also einer der ersten
auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film Uncut Gems gesehen habt. Dieser straight-to-Netflix-releaste Film von den Safdie-Brüdern, Der spielt Ende 2010 und der ist sehr detailverliebt, auch so in puncto seiner Anspielungen auf Basketballspiele. Kevin Garnett spielt da mit, aber auch auf Popmusik. Da gibt's nämlich eine Szene, in der die Hauptfigur einen kleinen Club in New York besucht und dann The Weeknd live sieht, Ende 2010. Und da gab's ja dann gerade erst diese drei YouTube-Songs und einen davon singt er in dieser Szene. Das ist der Song The Morning. Da ist mir aufgefallen, was vielleicht daran so eigen ist, nämlich dass er irgendwie ja so einen ganz schmalzigen Falsettgesang hat, der ja auch nicht ganz zu Unrecht irgendwie mit Michael Jackson oder Prince manchmal verglichen wird und trotzdem da in der Sprache und in den Inhalten so eine Roughness drin ist, dass irgendwie viel flucht und so ein bisschen Street-Attitüde da noch drin ist. Carina, findest du, dass man das auf dem neuen Album auch noch hören kann? Also ist diese Roughness da irgendwie erhalten geblieben?
Ich habe ein bisschen noch mein Problem damit. Also ja, Roughness, ja. Es ist aber gewissermaßen auch für mich damals schon immer ein wenig eindimensional gewesen. Also so rough, ich weiß, was du damit meinst, das Ganze ist, dreht es sich ja doch immer sehr um die ähnlichen Themenkomplexe. So Party, Alpha, Schmerz, Frauen benutzen Suche nach Liebe. Das ist was, was natürlich jetzt wieder aufgegriffen wird und auch jetzt nicht komplett anders. Ich glaube, dass da eher Komponente Produktion und auch insgesamt Look, Performance jetzt eine große Rolle spielen, dass jetzt doch das Ganze irgendwie frischer ein bisschen wirkt. Aber rein thematisch gesehen und sprachlich würde ich nicht sagen, dass es jetzt unbedingt komplett eine neue Ebene öffnet, für mich.
In den Musikvideos zum neuen Album wird aber ja zum Beispiel so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass er jetzt eine neue Figur ist oder tatsächlich so ein bisschen das Gefühl vermittelt, dass er eine Figur spielt. Da gibt's so einen ganz ikonischen Look irgendwie mit rotem Sakko und schwarzen Lederhandschuhen und so weiter. Obwohl man vielleicht trotzdem sagen könnte, inhaltlich hat sich nicht viel verändert, wird da irgendwie zumindest der Anschein erzeugt, er wäre jetzt jemand anders, oder? Wie hast du das verstanden?
Das ist definitiv für mich der Fall. Also ich finde, dass da was relativ Geschicktes passiert ist von dem ganzen Rollout an Musikvideos und Verknüpfungen mit Performances, Live-Performances im Late-Night-TV und auch zusammen mit diesem Cover, dieses Zusammenspiel des neuen Looks und das einzubinden auch konsequent in die Live-Auftritte und ja, alles, was ansonsten mit dem Album zusammenhängt, das hat natürlich schon diesen Eindruck von, okay, er ist jetzt nicht einfach nur noch der I can feel my face und Starboy-Typ, sondern hier ist jetzt irgendwie auf einmal so eine neue Persona, die uns da gegenübertritt in diesem roten Anzug, irgendwie auch so ein bisschen Arschloch-mäßig, was es natürlich spannend macht, jetzt weiter einzutauchen dennoch, obwohl, wie ich schon meinte, für mich jetzt nicht der Themenkomplex ein gänzlich neuer ist. Aber das ist relativ geschickt gemacht, sodass man den Eindruck, wie gesagt, bekommt, hey, wer ist dieser Dude? Was macht er? Wieso läuft er da so rum? Was geht bei dem ab? Und man begleitet so schrittweise für mich, finde ich, auch in den Videos, seine Rauschmomente und auch den persönlichen Fall immer wieder. Ja, das hat mir zumindest den Anreiz gegeben, jetzt doch noch mal genauer hinzuhören, auf jeden Fall.
Ja, so ein bisschen habe ich das Gefühl, impliziert diese Inszenierung in den Videos auch, dass seine Figur, ich nenne es jetzt einfach mal eine Figur, irgendwie sowas wie eine multiple Persönlichkeit hat. So wirkte das auf mich. Und das findet sich dann tatsächlich in den Texten vom Album auch immer wieder, weil er sich sehr oft selbst widerspricht, ne? Und irgendwie so zwischen Selbstbewusstsein und dann aber auch irgendwie Selbstzweifel so krass hin und her pendelt.
Ich finde, das ist etwas, was Weeknd aber von Anfang an irgendwie ausgemacht hat. Also gerade wenn man sich auch die ersten, also die Mixtapes vor allen Dingen und auch das erste Album hier, Kissland, anhört, der schwankt immer, sowohl im Sound als auch in der Ästhetik, dass er halt einerseits irgendwie, also seine Inhalte vor allen Dingen, dass er halt einerseits so dieses über selbstbewusste, verkokste Ego-Monster ist und dann gleichzeitig aber auch so After-Hour-mäßig total in der Depression fällt. Also ich finde, diese Dualität existiert schon sehr lange bei ihm und ist da jetzt auch auf einer visuellen Ebene einfach ausgespielt worden.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, kennt ihr ansonsten einen männlichen Popstar, davon kann man ja schon reden, der das ansonsten auf diesem Level ausspielt, also dieses vom Look her, dieses optisch wirklich eine neue Ära aufmachen, kenne ich eigentlich eher von weiblichen Popstars.
Naja, David Bowie hat er, und auf den hat er sich ja bei Starboy zum Beispiel auch bezogen. Der Titel ist ja eine David Bowie-Referenz, auch wenn der Rest mit David Bowie nichts zu tun hat.
Ich definiere also in der aktuellen Musikindustrie, wie wir sie jetzt so erleben, so habe ich gedacht, ist für mich ein außergewöhnlicher Moment. Wie gesagt, weil ich diese Neudefinierung, diese Neufokussierung und dann optisch nochmal in so eine neue Ära einsteigen, vor allem eher von Artists kenne wie Taylor Swift, die das genau auch angesprochen hat in ihrer Doku Miss Americana. Also für mich war es etwas Neues auf jeden Fall in den jetzigen Status unserer Musikindustrie.
Aber das liegt vielleicht daran, dass er seine Vorbilder auch in den 80ern hat, ne? Also von Bowie über Prince bis Michael Jackson. Das, also so gerade in der Inszenierung sieht man das schon sehr deutlich, finde ich. Bevor wir in unsere Diskussion jetzt noch tiefer einsteigen, wollte ich hier in unserer Pilotfolge eine Sache nochmal erklären, ohne dass ich das jetzt anfühlen soll wie ein Uniseminar, nämlich mit welchem Popmusikbegriff wir arbeiten. Dieser Begriff kann im alltagssprachlichen Gebrauch ganz viele verschiedene Dinge bedeuten. Manche Leute meinen damit die Musik, die sie im Formatradio hören, manche Leute verstehen es als Abkürzung für populär und meinen Musik, die populär ist oder die sich besonders gut verkauft. Ganz oft ist auch tatsächlich eine Soundästhetik gemeint. Wenn man sagt, das klingt poppig, dann meint man vielleicht, dass das besonders melodisch ist, dass es relativ simpel und zugänglich wirkt. Ich will mich jetzt auf Dietrich Diederichsen beziehen. Der hat zu dem Thema ein hochkomplexes, 500 Seiten langes und sehr akademisches Buch geschrieben, das schwer zu lesen ist, geschweige denn in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Aber ich versuch's trotzdem. Und zunächst mal hat Diederichsens Definition gar nicht allein oder in erster Linie mit Musik zu tun. Sie begreift Musik nicht, wie man das vielleicht beim Film sagen würde, als ein zentrales Medium, das ganz viele Zusammenhänge auf sich vereint, sondern Popmusik ist etwas Eigenes, das in der kulturindustriellen Produktion ebenso wie in der Rezeption durch Musikfans überhaupt erst zusammengesetzt wird. Und sie wird zusammengesetzt aus Diskursen, aus Images von MusikerInnen, aus Musikvideos, aus Frisuren und Mode, aus Konzerterlebnissen, aus Fantum, aus Starsein, aus Fetischisierung und eben auch aus der Musik. Dadurch, dass wir all das natürlich größtenteils unterbewusst aufeinander projizieren, während wir im Kinderzimmer unter unseren Bravo-Postern sitzen und Musik hören. Dadurch entsteht Popmusik. Und um das jetzt für uns anwendbar zu machen und vielleicht doch zu etwas Genreartigem zu machen, würde ich vielleicht sagen, das schließt eben Hip-Hop, R&B, Metal, Techno und Indie-Rock gleichermaßen ein, wo es diese Masse an Zeichen gibt, wo es diese Arten von Stars gibt, wo es diese industrielle Praxis gibt. Es schließt aber zum Beispiel Teile von klassischer Musik oder Jazz nicht ein, weil wir uns wahrscheinlich nicht in die erste Geige verlieben und dann ein Poster zu Hause aufhängen. Und weil, wenn wir eine Jam-Session in einer Jazzbar sehen, wir nicht nach Hause gehen, um dann genau diesen Song auf Spotify zu finden und in unsere 2020-Playlist zu packen, weil es diesen Song dort gar nicht gibt. Wenn jemand aber klassische Musik oder Jazz so macht wie David Garrett oder Nigel Kennedy, dann könnte man darüber schon wieder als Popmusik sprechen. Vielleicht steigen wir einfach mal in das Album so ein bisschen inhaltlich ein. Das titelgebende Thema mit den After Hours und das damit zusammenhängende Thema Drogenkonsum kommt von dem ersten Moment an zum Tragen. Ich fand, der Opener ist natürlich sehr on brand für The Weeknd, aber doch irgendwie für ein Album von einem Star, wie er das ist, ein sehr düsterer Einstieg. Das kann man ja dann schon nochmal bemerken, wo er singt, check my pulse for a second time, I took too much, I don't wanna die. Und der letzte Song vom Album heißt ja Until I Bleed Out. Ich habe dann irgendwann die Theorie aufgestellt, dass vielleicht das ganze Album ein sterbender The Weeknd ist, der irgendwie gerade alle seine Reue-Momente und aber auch irgendwie ignoranten Momente und sein Leben irgendwie nochmal vor seinem inneren Auge vorbeiziehen lässt. Weil er im ersten Song schon seinen Puls checkt und dann im letzten Song halt ausblutet.
Um ehrlich zu sein, nehme ich das Album eher als so eine Trennungsperiode wahr, wenn auch sehr egozentriert. Also natürlich, weil Weeknd ist immer Ego. Aber dieses Hin- und Hergerissensein, so einerseits so innere Unruhe haben und sich dann abschießen wollen, weil man irgendwie die Liebe seines Lebens verloren hat, gleichzeitig dann aber auch wieder sich quasi neu aufraffen und dann wieder fallen und so dieser komische Twist, den man da die ganze Zeit hat, wenn man in einer Trennung sich befindet, ist da die ganze Zeit da und er ist aber sehr destruktiv, indem er halt am Ende sagt, until I bleed out, so irgendwann wird's schon vorbeigehen mäßig. Ich hab's eher so gelesen, als dass es eine um eine große Persönlichkeitsveränderung in dem Sinne geht, dass er stirbt, sondern es ist eher so, dass er ein Teil
das
Sterben von
vielleicht
ihm,
einfach nur eine Metapher für Liebeskummer.
Ja, genau, so dass er halt dahin geht, also so hatte ich das verstanden. Für mich ist es ein Breakup-Album in erster Linie.
Ja, es schwankt so diese Dualität in diesem Charakter, auch dieses Schwanken zwischen Rausch und wieder runterkommen spiegelt sich für mich permanent in diesem Album von Song zu Song jeweils immer wieder. Das war, glaube ich, für mich das Herausstechendste.
Voll. Also diese Analogie zwischen, gut, und auch das Motiv Party und wieder runterkommen gibt es, glaube ich, schon in dem Frühwerk. Aber man könnte da so mehrere Analogien aufmachen tatsächlich zwischen irgendwie einem Sterbeprozess, einem Trennungsprozess und einem von einer Droge runterkommen Prozess.
Ja.
Die sich alle da reinlesen lassen eigentlich, ne?
Absolut.
Ja. Also der Gossip aus dem Real Life muss uns jetzt bei der Interpretation der Musik nicht unbedingt interessieren, aber ich dachte, wir erwähnen kurz für Leute, die es nicht wissen, dass The Weeknd seit etwa 5 Jahren on und off und wieder on und im Moment wieder off in einer Beziehung mit Bella Hadid ist. Und man vermuten kann, dass es bei vielen von den Beziehungsdingen, die er auf diesem Album besingt, um Bella Hadid geht.
Aber halt, stopp, da war ja noch jemand. Wir dürfen Selena Gomez nicht außer Acht lassen.
Und Selena Gomez, ja.
Genug des Gossips.
Genug des Gossips.
Ja, und die Art und Weise, also ich fand, dass es nicht so wirklich den Moment gibt, wo er sagt, ich versuche jetzt damit abzuschließen und es ist besser, dass wir getrennt sind. Ne? Ich habe das Gefühl, ganz oft auch in dem Moment, wo er selbst irgendwie eigene Fehler eingesteht und sagt, wir sind nicht gut füreinander oder so, dann ist da so dieses selbstdestruktive Moment drin, dass er irgendwie sagt, ey, aber lass uns irgendwie zusammen Drogen nehmen und abgefuckt sein und sterben oder was auch immer. Also so eine komische Romantisierung im Prinzip von seiner eigenen toxischen Männlichkeit, wo er sagt, wär's nicht geil, wenn du zu mir kommst und wir sind zusammen schlechte Menschen oder so.
Danke, dass du das ansprichst. Wo wir immer noch beim Thematischen sind, diese toxische Männlichkeit. Wie seid ihr mit einem Song, abgesehen von Heartless, der natürlich so diese Karikatur seiner Bad Personality schlechthin ist, was ist mit einem Song wie Escape from L.A.?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt. Es geht eigentlich konsequent, vor allem gegen Ende hin, darum, dass ihn eine Dame im Studio besucht. Und er findet das ganz großartig. Sie macht einfach die Tür zu und sie hat Sex mit ihm. Und er bemängelt so ein bisschen, dass sie aber eigentlich aussieht wie jedes andere LA-Girl und wahrscheinlich auch noch ihr Face hat machen lassen. Und lobt sich dann aber wiederum, dass er das ja gar nicht groß kritisiert. Wo ich auch so dachte, das sind irgendwie unangenehme Momente.
Ja. Wenn wir eine Rubrik irgendwie Most Sexist Moment hätten in diesem Podcast, dann hätte ich auf jeden Fall auch Escape from L.A. nominiert. Mir sind auch vor allem, gut, er beschreibt halt irgendwie relativ banal dann am Ende da Sex im Studio. Weiß ich nicht, wen das immer interessieren soll oder warum männliche Popmusiker oft das Bedürfnis haben zu beschreiben, wie sie Sex haben. Aber geschenkt, aber dieses all these LA bitches look the same, all had the same work done on their face, finde ich tatsächlich krass.
Das stimmt. Und für mich war deshalb auch, also Heartless, wie gesagt, wo er auch davon redet, wie sagt das genau? I don't need a bitch, what a bitch needs. Whatever. Das spielt ja irgendwie dieser komischen Karikatur, die er, wie gesagt, in diesen Videos entwirft. So, das fühlt sich eher so an, als ob die spricht. Ich finde diese Momente viel toxischer, in denen er, glaube ich, gar nicht merkt, was er da von sich gibt. Indem er einfach mit so einer Selbstverständlichkeit von LA Bitches, die sich alle die Faces machen lassen, redet. Da finde ich es dann bedenklich.
Ich nehme Weeknd eher als ziemlich gebrochene Persönlichkeit wahr und sehr viel, was er da irgendwie betreibt, hat für mich eher was mit einer Kompensation zu tun. Und das ist halt einerseits halt eben wie so eine, ich weiß nicht, so eine Unsicherheit, die da die ganze Zeit hervorherrscht. Und deswegen diese toxische Männlichkeit ist für mich, wirkt es eher wie so ein Schutzmechanismus, weil er sich seiner eigenen Schwäche irgendwie nicht bewusst ist oder sie nicht zulassen will oder kann. Und deswegen nehme ich das ehrlich gesagt gar nicht so ernst, wenn er jetzt von irgendwelchen Bitches im Studio redet, weil das eigentlich nur eine Problemverdrängung ist in meinen Augen, so mit dem, was er da sonst veranstaltet. So, also es geht ja, es ist ja auch zum Beispiel in diesem Escape from L.A., also in dem ganzen Album, aber Escape from L.A. wird es ja auch immer so ein bisschen suggeriert, dass er irgendwie so ganz viel gibt und immer nichts zurückbekommt. So. Und das ist irgendwie so ein Motiv, was er halt über das ganze Album hinweg macht. Und das ist, zeigt ja irgendwie schon, dass er sich überhaupt nicht wirklich mit sich auseinandersetzt. So würde ich mal behaupten.
Aber es gibt schon, also es gibt auch sogar diese Zeile, if I OD, I want you to OD right beside me. Also ich habe schon das Gefühl, dass er anerkennt, was er für ein schlechter Mensch ist und dann im selben Moment aber sagt, yo, aber kannst du nicht trotzdem jetzt zu mir kommen? Und deswegen, also den Begriff toxische Männlichkeit, nur deshalb, weil ich finde, das erinnert halt so ein bisschen an so ein Motiv von so dem Rockstar in der Lederjacke oder so, wo man weiß, der ist eigentlich irgendwie ein Arschloch, der behandelt einen wahrscheinlich schlecht, der hat irgendwie ein Alkoholproblem oder whatever, aber trotzdem, gerade deswegen hat er ja irgendwie einen Charme, so, weil er so unperfekt ist und irgendwie ein Rockstar und deswegen findet man ihn doch anziehend. So ein bisschen habe ich mich gefragt, ob man das nicht da wiederfindet.
Ja, das ist ja so ein klassischer narzisstischer Move, so, ah, oh, ja, ich tu dir nicht gut, aber guck mal, so, ich bin so bittersüßes Gift mäßig. Das ist ja so ein Habitus, der zum Beispiel bei Drake ja auch ganz oft der Fall ist, so bei, also, dass du halt, also das sind ja eigentlich auch alles so Luxusprobleme, mit denen die sich da rumschlagen. So, sowohl Weeknd als auch Drake haben ja beide keine reellen existenziellen Ängste. Es ist irgendwie so narzisstisch, sich in seinem eigenen Leid zu gefallen. Und das ist halt, und das ist für mich wiederum auch so ein Faktor dafür, dass es halt ein Trennungsalbum ist, weil ja auch Liebeskummer etwas ist, was süchtig macht und worin man sich sehr gut verlieren kann. Und das ist, glaube ich, so etwas, was dieses Album in meinen Augen krass repräsentiert. Er hat ja auch diesen Song Scared to Live Again, wo er ja auch ganz offen zugibt, dass er halt irgendwie nicht in der Lage ist, die Scheiße loszulassen. Übrigens finde ich, der Song ist irgendwie einer von so mehreren Brüchen auf dem Album, weil das, glaube ich, auch der erste oder zweite Max Martin produzierte. Und es ist, wenn man sich den Song mal anhört, also abgesehen von diesem schönen Bild, super die klischeehafte, flache 80er-Jahre-Pop-Produktion. Also das ist so, ich habe mich sehr stark an so Broken Wings oder Right Here Waiting For You erinnert gefühlt, als ich das gehört habe. So, ich habe auch einen Text gelesen von Daniel Gerhardt, glaube ich, der gesagt hat, nicht über dieses Album, aber das ist so ähnlich so, es klingt wie ein Unfallbaby von Bonnie Tyler und Phil Collins. Und ich finde da, und bei so einem Song trifft das halt hart zu. Das ist halt Cyndi Lauper-Type-Beat.
Absolut. Genauso Save Your Tears. Save Your Tears ist in der Hinsicht vielleicht fast noch krasser. Da hatte ich wirklich so einen Moment, also ich meine, hätte mir jemand jetzt geschildert, was sollte die Tropen in dem Song einzeln sind, hätte ich gesagt, der muss mir 100% gefallen. So, das hat so ein bisschen dieses Spandau-Ballet-80er-Ding. Aber oh mein Gott, man hat so ein bisschen das Gefühl, gleich springt er im Fernsehgarten auf die Bühne und alles schunkelt mit. Also das ist schon so kurz vor Too Much Schmalz so insgesamt.
Ist das der Song mit dem Saxophon-Solo? Nee, das ist nochmal ein anderer, ne?
Das ist genau das Saxophono, was an sich so super herrlich ist, einfach 2020 das Saxophon-Solo rauszupacken. Und das an sich super, aber insgesamt hat dieser ganze Song natürlich ein Übermaß an Kitsch. Muss man mögen.
Ja, ich habe öfter die These gelesen, dass dieses Album soundmäßig irgendwie die Prä-Can't Feel My Face-Ära mit der Post-Can't Feel My Face-Ära so ein bisschen kombiniert. Und so diese Disco-Nummern, über die wir gerade gesprochen haben, wären auf jeden Fall eher Letzteres und so. Und die ersten Nummern auf dem Album gerade vielleicht eher Ersteres.
Ich finde das Album nach hinten raus auch super anstrengender als im vorderen Teil. Es gibt auch so einen Song, ich weiß nicht, welcher Titel das war, da habe ich mich sehr stark an Take On Me von Aha. Ach, das war hier, Blinding Lights war das. Das ist so ein Take On Me Rip-Off. Genau diese Momente finde ich super abgeschmackt einfach. Es hat aber einfach, glaube ich, auch ein bisschen damit was zu tun, dass Weeknd halt auf Biegen und Brechen total gerne ein Popstar sein möchte und deswegen immer wieder so Radio-Pleaser produziert. Andererseits gibt's dann aber auch so Sachen wie, der zweite Song ist, glaube ich, Too Late. Das war dieses UK Garage-eske Ding so. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, das ist so eine Science-Fiction-Version von Craig David. Ich finde, in solchen Momenten ist er deutlich interessanter auf einer künstlerischen, musikalischen Ebene, als wenn er diese 80er-Jahre glattgeschliffenen Pop-Momente da rauskramt, die mir auch persönlich extrem gut gefallen, aber die halt einfach für mich irgendwie schon erzählt wurden.
Ich sehe das auf jeden Fall ähnlich. Also wieder eine Dualität zwischen eigentlich dieser R&B-Crooner und er möchte Popstar sein. Und das nimmt, ich sehe das sehr ähnlich, genau ab der zweiten Hälfte des Albums ist das nicht mehr nur spürbar, sondern auch wirklich hörbar, wenn es dann anfängt mit den Max Martin-Songs. Weiß ich nicht. Tut er sich natürlich Radio-Chart-Platzierungsmäßig einen Gefallen, aber für mich persönlich wird es ab der Stelle dann tatsächlich uninteressanter, dem Ganzen zu folgen.
Das ist aber auch nicht so, dass die zweite Hälfte des Albums dann soundmäßig komplett schlüssig ist, ne? Da ist doch auch noch der Song drauf, auf dem dann Kevin Parker von Tame Impala plötzlich mit drauf ist und die Songs, die 106.Point Never produziert hat, der auch den Uncut Gem Soundtrack produziert hat. Also klar, Kevin Parker hat auch so einen 80s-Synthesizer-Fetischismus. Insofern macht das Sinn. Aber ja, es ist doch, also ich glaube, verglichen mit anderen The Weeknd-Alben ist es doch ein recht vielseitig produziertes Album wahrscheinlich, oder?
Ich finde ehrlich gesagt, das ist das bisher beste Weeknd-Album tatsächlich, obwohl es mir gar nicht so großartig gefällt. Vielleicht gefällt mir The Weeknd einfach nicht. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, weil er hat ja irgendwie im Vorhinein dieses My Dear Melancholy EP-Dingsbums gedroppt, wo er ja auch gar nicht mehr mit Max Martin zum Beispiel gearbeitet hat, sondern nur noch mit Hip-Hop-Leuten. Ja. Und das knüpft so ein bisschen an diese Mixtape-Tage an und auf dem Album führt er das jetzt das erste Mal wirklich sinnvoll zusammen, finde ich. Also auf den anderen Alben hat er das auch immer wieder probiert und jetzt hat's aber so halbwegs funktioniert. Wobei ich immer noch finde, dass wie auf den Vorgängeralben auch, dass dieses Schwanken zwischen Popstar und R&B Street Dude geht halt nicht miteinander her. Er schafft es nicht, das richtig zusammenzubringen. Und deswegen kommen mir auch so Songs wie halt dieses Hardest to Love eher vor wie so ein krasser Bruch. So, weißt du, so der float und baut sich auch ganz gut auf. Und dann kommt auf einmal so ein Ding rein. Also das hat zwar, glaube ich, auch so Drum and Bass Elemente drin. War das der?
Ja.
Aber die Harmonie ist total so Boys to Men New Jack Swing. Und dadurch wieder total das Klischee. Und irgendwie verkommt das. In der Theorie ist jedes The Weeknd-Album der Hammer. Und in der Praxis ist es einfach immer nur Kraut und Rüben in meinen Augen.
Ja, da ist schon was dran. Also diese Songs, die du gerade beschrieben hast, wie Hardest to Love, die erzählen sich auch einfach unfassbar schnell auf. Dann droppt dann auf einmal dieser, zwischen diesen 80s-Synth, dieser Drum-and-Bass-Beat. Und dann hat sich das Ganze aber auch relativ schnell erschlossen. Da passiert dann nicht mehr viel. Während er sich mit diesen Metro-Boomin-Songs, die sie gemeinsam da gemacht haben, irgendwie, da passiert was. Da baut sich eine Dramaturgik auf. After Hours zum Beispiel, der Titeltrack, ist meiner Meinung nach fantastisch. Als ich den gehört habe, habe ich mich unfassbar auf das Album gefreut einfach. Und da ist auch immer noch so dieses leichte 80s-Synthesizer-Ding. So ein bisschen Daft Punk, Industrial-Anleihen. Da kommt viel zusammen, aber da entwickelt sich auch was. Und das habe ich bei den anderen Songs gegen Ende hin einfach nicht mehr gespürt. So, da weiß ich dann einfach nach einer Minute Bescheid.
Ich finde, dass das Album teilweise richtig sogartig klingen kann und mich teilweise so ein bisschen an Soundtracks erinnert hat. Dazu passt nicht nur, dass Escape from L.A. ja eine John Carpenter-Referenz ist, sondern auch, dass 106.Point Never ja auch zu Uncut Gems den Soundtrack gemacht hat. Und dann fallen diese Disco-Funk-Nummern halt tatsächlich voll raus. So, wo man sich gerade so in seine düstere, dystopische Großstadt-Drogenwelt irgendwie so rein hat saugen lassen. Dann plötzlich kommt irgendwie so ein Disco-Beat. Also ich finde auch, dass es vielleicht einfach nicht mutig zu Ende gedacht ist, das Soundkonzept.
Die Problematik dabei ist ja auch so ein bisschen, dass er ja da sein eigenes Kind weitererzählen muss. Und wenn er jetzt noch mehr Blade Runner-Geschichten auffährt, dann würde er sich, glaube ich, auch einfach anfangen zu wiederholen und zu langweilen. Und da kannst du halt darüber auch rechtfertigen, dass er deswegen immer wieder auch diese Pop-Momente versucht zu kreieren. Abgesehen jetzt von irgendwelchen kommerziellen Absichten, die vielleicht auch dahinter stecken. Ich glaube ehrlich gesagt, das wichtigste Album in Weekends Leben ist Bad von Michael Jackson. weil Weekend im Prinzip genau das auch auf diesem Album wieder versucht. Er versucht, Motive von klassischer, als solche gelabelter schwarzer Musik mit im Gegensatz dazu stehend weißer Hörerschaft und weißer Musik zu kombinieren, indem er halt eben so dieses morbide, straßenhafte aus dem Rap nimmt und das dann aber mit so seichten Pop-Melodien aus Schweden kombinieren will. Nehmt ihr Weekend eigentlich als Popstar wahr? Ist das für euch jemand, der irgendwie über allem steht? Also so eine, also untouchable? So wie Drake, finde ich. Drake ist zum Beispiel ein ganz klassischer Popstar, der so ein bisschen in seiner eigenen Welt steht.
Ja, vielleicht ist das Problem, dass man The Weeknd schon auch so ein bisschen im Fahrwasser von Drake wahrnimmt, wofür er vielleicht gar nichts für kann, ne? Also eigentlich, obwohl wir jetzt darüber gesprochen haben, welche Momente wir nicht so gut fanden, die vielleicht ein bisschen kommerziell klingen oder zu sehr eine breite Hörerschaft befriedigen wollen, trotzdem finde ich, ist er noch ein relativ untypischer Popstar. Also er sticht schon auch soundästhetisch, auch wenn das Max Martin teilweise produziert, schon raus neben irgendwie JB und Tay-Tay, oder?
Definitiv. Und ich meine, alleine seine Erfolge jetzt sprechen an sich auch für sich. Ich meine, der ist 7 Wochen jetzt schon auf Platz 1 der deutschen Charts, 5 in UK, Top 10 Billboard 100. Also so gesehen, was macht ein Popstar am Ende aus? Vielleicht auch mitunter das.
Ja.
Ja, okay. Du kannst jetzt diese Numbers Don't Lie-Geschichte machen, aber ich finde halt, ein Popstar ist jemand, der sehr viel beeinflusst und vor allen Dingen halt auch über seinen Wirkungsradius hinaus. Und das schafft The Weeknd auch auf diesem Album nicht richtig. Vor allen Dingen, weil The Weeknd eben auch im Fahrwasser von Frank Ocean aufgekommen ist und Frank Ocean ist auf einer künstlerischen Ebene ein viel größerer Künstler und ein viel wichtigerer, einflussreichere Figur. The Weeknd hat irgendwie das Problem, was du schon genannt hast, dass er quasi Drake in weniger Rap ist.
Ja. Ja, ich sehe, was du meinst. Ich meine, das ist eigentlich tragisch, weil er hat prinzipiell hat er alles richtig gemacht, auch wenn wir danach mal gehen, Mathis, wie du Pop definiert hast, schon so schön für uns. Eigentlich macht er all das jetzt mit seinem neuen Auftritt, mit seinem Look, mit seinen Performances, mit diesem Ganzen, was da um das eigentliche Album mit den Tracks drumherum schwebt. Und trotzdem sitzen wir hier und nehmen nicht ganz als Popstar wahr. Tragische Geschichte eigentlich.
Das ist halt, ich habe den Eindruck, dass alles, was er macht, gerade konstruiert ist. So, und das aber auch im Vorfeld schon immer sehr abgeschmackt ist, weil er sich zu glatt bügeln lässt von anderen und immer dann, wenn er selber was kreiert, also bei sich ist, wird's viel spannender. Also ich habe so den Eindruck, dass er einerseits halt total gerne dieser Popstar wäre, andererseits aber eben auch das intellektuelle Publikum nicht verlieren will, weil ihm völlig klar ist, dass wenn er ein einflussreicher Künstler sein möchte, dann muss er auch die Specs-Abonnenten abholen. Und das schafft er nicht, indem er halt nur Max-Martin-Sound macht.
Ja. Gut, wo geht denn dann die Reise hin mit The Weeknd, wenn wir uns angucken, dass er jetzt den Schritt zum Arena-Popstar gemacht hat, dann vielleicht sich so ein bisschen auf seine Wurzeln besonnen hat. Das große Meisterwerk ist ihm immer noch verwehrt geblieben oder das einflussreiche Werk. Wenn wir irgendwie in die Popgeschichte gucken, wo würde so ein Künstler typischerweise als nächstes hingehen? Oder wie könnte das nächste The Weeknd Album klingen? Ich habe das Gefühl, entweder wird er weiter versuchen, dieses einflussreiche Album zu machen, aber dazu müsste er sich wahrscheinlich doch auch irgendwie soundtechnisch weiterentwickeln. Und ich glaube, das Problem ist, dass die The Weeknd Figur doch auch relativ festgefahren ist. Auch wenn da irgendwie verschiedenste Produzenten auf diesem Album zum Beispiel drauf sind. Allein das, was er inhaltlich macht, das ist irgendwie so dieses düstere Anti-Helden-Sex- und Drogending. The Weeknd könnte nicht plötzlich so einen Popsong machen, der total einen aktuellen Diskurs oder einen Zeitgeist trifft und deswegen total large wird, wie irgendwie Rockstar, Black Beatles oder Songs von Taylor Swift oder so. Dafür ist irgendwie seine Figur, glaube ich, zu festgefahren. Und ich kann mir, und weiß ich nicht, er könnte irgendwie einen Fick geben und soundtechnisch plötzlich was ganz anderes machen und so ein komplettes Bruno Mars Album machen oder ein komplett düsteres Album machen. Keine Ahnung.
Ja, ich denke, er wird sich, für mich persönlich, würde ich sagen, würde es ihm gut tun, sich zu entscheiden zwischen dem Max Martin Way oder dem Metro Boomin Way, also ein Album zu machen, was in sich durch die Produktion schlüssig ist und vielleicht in der Narrative sich einfach ein bisschen weiterentwickeln. Ich rede gar nicht mal davon, klar, das war schon immer irgendwie Weekend-Thema, aber es schrappt für mich auch manchmal einfach so an der Oberfläche. So diese Geschichte an sich ist erzählt, wir wissen jetzt da von seinen Konflikten, den Inneren. Ich würde mir da wirklich mal was richtig Emotionales wünschen, was wirklich tief in die Seele blicken lässt und nicht nur den Typen im roten Anzug mit Sonnenbrille und Nasenbluten so zeigt.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die Formel einfach weiterfahren werden, weil nach Kissland jedes Album im Prinzip das gleiche Schema hatte. Solange sich das kommerziell trägt, glaube ich nicht, dass er irgendwie auf die Idee kommt, was anderes zu machen. Es sei denn, er möchte halt irgendwo wirklich so einflussreich sein. Dann wird er wahrscheinlich den Weg einschlagen können, den du gerne sehen würdest, Carina. Aber ich finde gerade auch die Sachen ab Beauty Behind the Madness immer uninteressanter, weil sie größer und krasser produziert sind und gedacht sind, aber gleichzeitig viel einfacher und zugänglicher sind. Und wenn er jetzt intellektuell irgendwie da rangehen würde, würde es, glaube ich, für sehr viele Menschen zu kryptisch sein. Und genau das möchte er, glaube ich, nicht. Aber es ist halt eine Mutmaßung jetzt.
Ich glaube aber auch, der Schritt Beauty Behind the Madness war so ein bisschen notwendig, weil auch der ursprüngliche Weekend Sound hatte sich nach 3 Mixtapes und einem Album irgendwie schon auserzählt, ne? Also ich glaube, Kissland war zu dem Zeitpunkt schon relativ enttäuschend. Und ich glaube, das liegt daran, dass, ich weiß nicht, ob man es als Figur bezeichnen soll oder nicht, aber dass er irgendwie da doch inhaltlich so ein bisschen festgefahren ist, wie gesagt. Gut, wir wiederholen uns. Also, Fazit to The Weeknd, das klang jetzt gegen Ende recht negativ. Ich glaube, es ist schon ein Album, das man sich anhören kann, das viele interessante Momente hat, das aber irgendwie nicht so ganz ganz konsequent zu Ende gedacht ist.
Ja, unterschreibe ich so.
Yes.
Alles klar. Dann schließen wir das Thema The Weeknd für diese Woche ab. Und um noch ein bisschen mehr mitzugeben, als nur das eine Album, das euch ja möglicherweise euch unsere HörerInnen gar nicht interessiert oder zu dem ihr schon eine eigene Meinung habt, tragen wir jetzt jeder noch einen Lieblingssong der Woche bei, den man unbedingt gehört haben sollte und erzählen kurz, warum der uns so krass bewegt hat, dass er in der Dauer-Rotation gelandet ist in unseren Playlisten.
Okay. Mein Song der Woche ist Line 3 von Lapsley. Das ist eine Vorab-Single zu ihrem am Freitag erschienenen Album Through Water. Und ich finde den Song deswegen gut, weil er sehr minimalistisch produziert ist und sehr viel Fläche, ein langsamer Drumbeat und es baut sich so ganz langsam auf und es dreht sich eigentlich sehr stark die ganze Zeit um Lapsleys Stimme, mit der sie da auch sehr viel experimentiert und durch 1000 Effekte jagt. Und der ganze Song ist so, im Prinzip dümpelt er ganz nett vor sich hin, aber durch ihre gesangliche Performance passiert unglaublich viel in diesem Song. Und außerdem geht's um Liebeskummer. Und das ist mein Steckenpferd.
Da sind wir beim Thema.
Bei mir geht's um Wut. Ich bin einfach prinzipiell ein wütender Mensch. Tatsächlich habe ich mir Hayley Williams, Simmer, aber nicht im Original, sondern von der wunderbaren Caroline Polachek im Remix rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr Hayley Williams noch kennt. Das war die Sängerin einer Emo-Pop-Band aus Tennessee, Paramore. Und die hat jetzt Solo angefangen und ich muss sagen, das Original hat mich fast überhaupt gar nicht berührt. Es dreht sich um ganz viele rhetorische Fragen, wie man mit Wut nach einer Trennung umgeht und darunter wabert so ein bisschen Radiohead, Kid A mäßig, der immer gleiche Bass, das hat mich nicht richtig mitgenommen, obwohl die Vocal Performance herausragend war. Und dann ist eben dieser Remix erschienen von Caroline Polachek, die selber mal Sängerin der Band Chairlift war Und seit letztem Jahr.
Ja, letztes Jahr auch ein Album rausgebracht.
Ganz genau. Ein sehr gutes Album gemacht letztes Jahr.
Ein sehr gutes Album, was wir an dieser Stelle nochmal loben möchten. Toller Mix aus PC-Music, Barock-Pop, sollte man sich anhören. Die hat sich das Ganze vorgeknüpft und nochmal komplett umgestaltet mit ganz vielen flirrenden PC-Music-Beats und ihrem Barockgesang auch nochmal unterlegt und einem über allem stehenden 80s-Vibe, der jetzt tatsächlich ja den Song eine Geschichte erzählen lässt, was vorher total gefehlt hat. Und es war einer der wenigen Momente für mich, dass ich so einen Song, den ich eigentlich gar nicht so gut fand, auf einmal nochmal lieben gelernt habe. Also empfehlenswert.
Hat's gerettet. Nice.
Yes.
Gut, mein Lieblingssong der Woche ist der Song Baby von Fortet. Ich bin eigentlich gar nicht so ein riesen Fortet-Fan. Oft läuft er auf Albumlänge doch relativ viel an mir vorbei. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum. Aber der Song ist irgendwie...
Ist überhaupt jemand Fortet-Fan? Ich habe mir das Album nämlich auch aus Strebergründen angehört. Aber es läuft auch, wie du sagst, an mir vorbei.
Aber aus irgendeinem Grund findet er doch schon seit einer ganzen Weile bei Pitchfork und so immer statt. Also woran liegt das denn?
Mattes guckt noch auf Pitchfork.
Ja, liegt an Pitchfork. Nee, was hat Fortet denn gemacht?
Ich fand diesen Song einfach sehr schön, weil das ist zwischen relativ viel Störgeräusch, Atmosphäre, Gefrickel auf dem restlichen Album eine relativ geile Hausnummer einfach, die man sich gut im Club vorstellen kann, die aber trotzdem so ein bisschen verspielt klingt. Ich finde Fortet im Allgemeinen perkussiv, aber typischerweise nicht mit Elementen, die klassischerweise Drums sind, sondern verwendet eben irgendwie Sachen aus dem Aufnahmeprozess, Störgeräusche und whatever, oder irgendwie das Abhacken beim Loopen und so weiter, aus denen die dann irgendwie die Drums bauen. Und dieser Song hat mich rhythmisch so ein bisschen an, und auch vom Sampling her so ein bisschen an Burial erinnert. Und ich liebe Burial, also Burials 2007er Album Untrue ist wahrscheinlich so mein liebstes Elektroniker-Release ever. Und von der Rhythmik hat mich das irgendwie so ein bisschen an Archangel oder Near Dark erinnert, nur quasi die bisschen cleanere Version, die nicht ganz so Lo-Fi verspielte, über den Takt holpernde Version von Burial. Deswegen, ich kann es gar nicht so ganz erklären, aber irgendwie ist mir der Song sehr im Kopf geblieben.
Gesang übrigens von Ellie Goulding.
Bitte?
Der Gesang kommt übrigens von Ellie Goulding, hast du das gewusst?
Auf Baby? Nee, ja. Das habe ich gar nicht nachgelesen.
Hat mich auch überrascht.
Nice.
Also Ellie Goulding und Fortet war jetzt nicht die Kombi, die ich erwartet hätte.
Das heißt, es ist auch nicht gesampelt, sondern sie hat das eingesungen?
So habe ich das verstanden, aber wir sollten uns dahingehend nochmal absichern.
Alles klar, cool. Dann kommen wir zu unserem letzten Segment dieser Woche. Und obwohl wir hier eher so ein bisschen Eskapismus providen wollten, wollte ich bei unserem Segment Abfuck der Woche dann doch kurz auf den Coronavirus zu sprechen kommen. Und zwar habt ihr alle wahrscheinlich in den letzten Tagen Appelle gelesen von KünstlerInnen, Bands und so weiter in euren Social-Media-Feeds, die zu unterstützen, indem ihr Merchandise kauft, indem ihr eure Konzerttickets verfallen lasst, indem ihr hier und da auf den PayPal-Button drückt. Und sofern man sich das selbst leisten kann, nicht selbst irgendwie finanziell betroffen ist von der Situation, in der wir gerade sind, sollte man das natürlich tun. Der Abfuck in dem Fall konkret, es gab dieser Tage eine Aktion von Bandcamp, das einer der Online-Musikdienste ist, die ihren Künstler sowieso einen relativ hohen Prozentsatz auszahlen, wo sie, glaube ich, einen Tag lang die Erlöse komplett an die Künstler ausgezahlt haben. Und ich habe mich gefragt, wieso gibt es keine derartigen Solidaritätsmaßnahmen von den großen Streaming-Anbietern, von Spotify, von Apple Music, von Deezer, von Tidal, jetzt wo quasi die Live-Konzertbranche nicht mehr stattfindet, keine Einnahmequelle ist für MusikerInnen und Bands, sind sie ja komplett abhängig davon, dass man ihre Musik streamt, dass man sie kauft auf Bandcamp. Da gibt es ja ganz oft die Funktion, dass man so viel Geld gibt, wie man möchte, zum Beispiel für Alben. Fände angebracht, wenn auch die ungleich größeren Unternehmen, Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal und alle weiteren, die es noch gibt und nicht nur Bandcamp, sich bemühen, sich mit den KünstlerInnen zu solidarisieren, ohne die auch die Chefs von Streaming-Unternehmen wahrscheinlich ihre Miete nicht bezahlen könnten. Ne? Und ich glaube, viele Menschen machen sich gar nicht unbedingt eine Vorstellung davon, wie prekär gerade Independent-MusikerInnen oft noch leben, wie viele davon einen Dayjob haben oder wenn sie von der Musik leben können, gerade so davon leben können. Das wissen wir, weil wir teilweise musikjournalistisch arbeiten oder gearbeitet haben, auch und bilden das oft gar nicht unbedingt ab. Also es gibt Künstler, über die schreibt man irgendwie 4 Seiten und dann kann der Eindruck entstehen, diese Person ist ja da total im öffentlichen Auge, die ist berühmt, die muss reich sein. Ganz oft ist das aber nicht der Fall. Und wenn dann auch noch die Live-Konzerte wegfallen, dann leben also viele KünstlerInnen doch relativ prekär. Deswegen der Appell, unterstützt Leute, die in euren Social-Media-Timelines auftauchen, wenn ihr könnt. Und tweetet vielleicht mal Spotify an und fragt die, ob sie nicht mal an ihren Prozentsätzen schrauben können, um die Leute, die ihr auf denen ihr Geschäftsmodell im Prinzip fußt, ein bisschen besser zu unterstützen. In diesem Sinne, Freunde und HörerInnen von unserer Pilotfolge des Popmusik-Podcasts, wie nennen wir ihn jetzt eigentlich, Leute? Haben wir eine Entscheidung getroffen?
Ja, doch, Diskothesen.
Diskothesen?
Dann Diskothesen,
alles
ja.
Alles klar. Wir haben tief in die Wortspielkiste gegriffen. Das war die erste Folge von Diskothesen, dem Popmusik-Podcast. Ich hoffe, es hat euch interessiert, worüber wir gesprochen haben. Und wenn nicht, wenn ihr The Weeknd sowieso ganz furchtbar findet, dann wird es beim nächsten Mal hoffentlich besser. Ansonsten bleibt lieb, bleibt safe, macht keinen Quatsch, hört viel Musik und wir hören uns bald wieder. Vielen Dank, Grüße.
Ciao.
Tschüss.